Deutschlandfunk, der Tag.
Ohne Wasser aus einem anderen Einzugsgebiet wären gravierende Auswirkungen des Wasserhaushalts auch in Berlin zu spüren sein.
Was Christoph Gerstgraser vom Umweltbundesamt da etwas verklausuliert in einer ZDF-Doku gesagt hat: Wenn die Kohlebagger in der Lausitz stillstehen, dann geht Berlin das Trinkwasser aus. Auf diesen zugegeben leicht verknappten Satz lässt sich eine Untersuchung des Umweltbundesamts aus dem vergangenen Jahr herunterbrechen. Was steckt dahinter? Das ist ein sehr komplexes Thema. Es hat mit dem Klimawandel zu tun und dem Kohleausstieg und der Frage, wie es überhaupt steht um unser Wasser in Deutschland. Spoiler, es war schon mal besser. Da kommt in jedem Fall ein ganz schönes Problem auf uns und vor allem auf die Hauptstadt zu. Wir machen gleich den Deep Dive in die Tiefen der Wasserversorgung hier in Deutschland mit Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt. Und wir sprechen über eine unbehandelte Pandemie. Das sind die Worte von Dr. Birgit Schilling-Maßmann, wenn sie über Adipositas spricht. Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter starkem Übergewicht. Inzwischen sind es mehr als 13 Millionen. Was so schlimm daran ist, auf die eigene Körpergröße gerechnet zu viel zu wiegen, und warum Dr. Schilling-Maßmann die Debatte über Menschen mit Adipositas teilweise sehr übergriffig findet, darüber sprechen wir gleich. Das ist der Tag, heute mit mir als Gasthost. Ich bin Florian Brückner. Hallo zusammen. Wasser ist eine unserer wichtigsten Ressourcen. Lange Zeit war in Deutschland Wasser im Überfluss da. Diese Zeiten sind aber vorbei. Um etwa 20% sind die Grundwasservorräte seit der Jahrtausendwende geschrumpft. Das entspricht etwa dem Volumen des Bodensees, sagen Experten. Und bei dieser Entwicklung ist kein Ende in Sicht. Wir schauen drauf mit Jörg Rechenberg. Er arbeitet beim Umweltbundesamt und ist dort Leiter des Grundwasserfachgebiets und Experte damit für die Wassersituation in Deutschland. Hallo, Herr Rechenberg.
Grüße Sie, Herr Brückner.
Herr Rechenberg, wie steht's um unser Wasser in Deutschland?
Die Jahre 2018 bis 2020 und 2022 waren extreme Trockenjahre, in denen wir lernen mussten, dass wir nicht mehr von Deutschland als einem wasserreichen Land sprechen können, sondern wir müssen uns auf große Veränderungen gefasst machen und uns darauf vorbereiten. Insofern, wir müssen ein gutes Auge auf die Wassermengen haben und dürfen dabei die Wasserqualität nicht aus den Augen verlieren, weil sich beides bedingt.
Jetzt kam Ende Februar die Meldung vom Helmholtz-Zentrum in Leipzig. Nach den nassen Herbst- und Wintermonaten hat sich die Dürre aufgelöst. Das ist deutschlandweit eigentlich kein Problem mehr, hat der Leiter des Helmholtz-Zentrums gesagt. Hat sich das Thema damit erledigt?
Nein, hat es nicht. Er hat inhaltlich völlig recht. Wir hatten jetzt einen sehr nassen Herbst und Winter. Das hat dazu geführt, dass wir im oberflächennahen Bereich die Grundwasserkörper im Wesentlichen mit regionalen Besonderheiten, aber im Wesentlichen sind die wieder gut aufgefüllt. In den unteren Bereichen ist es noch nicht überall der Fall wegen der langen Versickerungszeiten. Aber die Tendenzen zeigen uns, ja, wir müssen uns auf Trockenzeiten in den Frühjahrs- und Sommermonaten einstellen und da Vorsorge treffen.
Dann lassen Sie uns mal auf die Grundwasserkörper in Deutschland schauen. Letztes Jahr hat das Bundeskabinett seine nationale Wasserstrategie verabschiedet. Was darin allerdings fehlt, ist ein bundesweiter Überblick, der zeigt, wo das Grundwasser sinkt, gleich bleibt oder steigt. So eine Übersichtskarte hat dann das Rechercheteam von Korrektiv gebaut. Warum gibt es die nicht von offizieller Seite, so eine Karte?
Das ist eine gute Frage. Wir würden uns als Umweltbundesamt sowas auch wünschen. Das hängt halt zusammen mit der Tatsache, dass der Vollzug des Wasserrechts und die damit einhergehenden Monitoringaufgaben zunächst mal eine Aufgabe der Bundesländer sind. Und bei den Bundesländern liegen diese Informationen allerdings in einer sehr heterogen aufbereiteten Form durchaus vor. Deshalb hat Korrektiv sich da die Aufgabe gesetzt, das zu recherchieren. Über die Methodik kann man dann noch streiten. Auf jeden Fall, das war ein Weckruf. Ja, also die Wasserstrategie hatte nicht den Auftrag, für alles schon die Daten parat fertig hinzulegen, sondern die Wasserstrategie hat geguckt, wo haben wir Defizite und wo müssen wir besser werden. Und das ist in der Wasserstrategie thematisiert, dass wir diese Daten nicht einheitlich erheben und darstellen. Da müssen wir besser werden und da sind wir auch im Gespräch mit den Bundesländern, wie wir das in Zukunft besser darstellen können und nicht, dass das Dritte recherchieren müssen. Es ist staatliche Aufgabe, solche Informationen bereitzustellen.
Aber verstehe ich Sie dann richtig, dass wir aktuell da ein bisschen im Blindflug unterwegs sind, weil wir schlicht und ergreifend, Sie haben es gerade gesagt, das sind sehr heterogene Daten, die liegen an vielen Stellen verteilt, dass wir schlicht und ergreifend nicht wissen, wie es um unser Grundwasser bestellt ist?
Ja, das ist korrekt. Da haben wir blinde Flecken. Das ist richtig, wie Sie sagen, und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen ist es nicht überall klar und deutlich ersichtlich, wie die Grundwasserstände aktuell sind. Das kann man sich nicht irgendwo auf einer Karte in Echtzeit anschauen. Und zum anderen wissen wir nicht einmal, welche Wasserentnahmen wir wo haben. Also das liegt auch nicht flächendeckend vor. Auch da ist nachzuarbeiten.
Das heißt, wir wissen gar nicht, wer wo wie viel Wasser zapft. Dann könnten wir doch irgendwann an den Punkt kommen, wo dann auf einmal festgestellt wird, oh, es ist nichts mehr da.
Ja, wir wissen schon, wer die großen Wasserentnehmer sind, denn jede große Wasserentnahme, sei es industriell, sei es für die öffentliche Wasserversorgung oder im großen Maßstab für die Landwirtschaft, bedarf dafür eine Erlaubnis, eine Bewilligung. Die sind dann natürlich dokumentiert. Allerdings dokumentiert sind nur die genehmigten Entnahmen und nicht etwa die tatsächlichen. Also wenn jemand darunter bleibt, ist das genauso wenig dokumentiert, wie wenn er diese Mengen überschreitet. Also die tatsächlichen Mengen sind nicht gut dokumentiert.
Apropos Stichwort Entnahme, die größten Wasserverbraucher in Deutschland sind die Industrie und auch unter anderem der Bergbau. Letztes Jahr gab es diese viel zitierte Studie, wenn in der Lausitz die Braunkohlebagger abgeschaltet werden, geht Berlin das Trinkwasser aus. Können Sie das mal erklären?
Für die Gewinnung von Braunkohle müssen die Grundwasserspiegel abgesenkt werden, damit man oberflächlich an die Braunkohlelager herankommt. Und das ist in der Lausitz, wie in anderen Braunkohlegebieten auch, überall der Fall, in großem Maßstab über mehr als ein Jahrhundert passiert. Und das heißt, dieses Wasser, was dort abgepumpt wird, Grundwasser, wird abgepumpt. Da bildet sich dann ein Absenktrichter und aus dem wird das Grundwasser abgepumpt in die Fließgewässer, in dem Fall in die Spree. Und dadurch sind im letzten Jahrhundert der Spree erhebliche Mengen an Wasser zugeführt worden. Und an dieses Meer an Wasser haben sich sowohl die Ökosysteme im Verlauf der Spree, sprich der Spreewald und dahinterliegend, aber auch die Wassernutzungen in Berlin, die Trinkwasserversorgung, die haben sich darauf eingestellt, dass sie dieses Grubenwasser zur Verfügung haben, was dort kontinuierlich zugeführt wird. Wenn jetzt der Braunkohlebergbau 2038 eingestellt wird, dann wird man sich überlegen müssen, ob man diese Pumpen weiter laufen lässt. Das wird man wohl nicht machen, sondern man wird das Wasser dann zur Auffüllung der Tagebaurestseen dann dort einsetzen, um das Grundwasser dort wieder langsam ansteigen zu lassen. Und dieses Wasser fehlt dann der Spree und im Unterlauf fehlt es dem Spreewald und es fehlt auch der Stadt Berlin, die daraus Trinkwasser entnimmt.
Genau, bis zu 60% der Berliner Trinkwasserversorgung kommen über die Flüsse, die nach und durch Berlin fließen. Das heißt, das ist ein gravierendes Problem. Wo soll das Wasser dann herkommen?
Genau darüber muss man sich jetzt rechtzeitig Gedanken machen, wie man dieses voraussichtliche Defizit ausgleicht. Und da gibt es mehrere Gedankenspiele und die müssen die betroffenen Länder miteinander jetzt ausdiskutieren. Das eine ist natürlich, wir müssen überall gucken, das müssen wir ohnehin, wie wir die Verbräuche senken in allen Segmenten, in Industrie, in der öffentlichen Wasserversorgung, in der Landwirtschaft um einfach mit weniger Wasser auszukommen. Und auf der anderen Seite muss man sich überlegen, ob man durch intelligente Speicherung von Wasser, und es wird auch über Wasserüberleitung aus anderen Systemen in den Wintermonaten, wo genügend Wasser vorhanden ist, wird auch diskutiert. All dies haben wir in einer Studie untersuchen lassen und die hat in der Richtung Empfehlungen abgegeben.
Sie haben das jetzt ein bisschen verklausuliert ausgedrückt, Wasser überleiten aus anderen Systemen. Da geht es darum, Wasser beispielsweise aus der Elbe abzuzapfen und ein paar hundert Kilometer weiter nördlich in die Spree wieder reinfließen zu lassen.
Das ist korrekt. Sowas wurde in der Studie untersucht, ob das eine Option ist. Da hängen natürlich, das ist natürlich ein Rieseneingriff und das muss man sich überlegen, ob das eine sinnvolle Option ist oder ob man nicht mit anderen Optionen auch zum Ziel kommt. Aber diskutieren muss man das ja.
Das Problem wird sich tendenziell verschärfen in den nächsten Jahren. Der Klimawandel schreitet rasant voran und damit natürlich auch die Wasserknappheit. Es ist jetzt schon so, dass die Schifffahrt auf dem Oberlauf der Elbe im Elbsandsteingebirge teilweise nicht mehr stattfinden kann, weil die Pegelstände zu niedrig sind. Das wird in 15 Jahren, in dem Zeitraum, über den wir sprechen, noch gravierender sein. Ist das eine nachhaltige Lösung, dann von dort Wasser zu nehmen, um es nach Berlin zu pumpen letztlich?
Also man muss dann eben die verschiedenen Optionen gegeneinander abwägen und die Vor- und Nachteile auch für erstens natürlich die menschlichen Nutzungen, aber auch für die Natur gegeneinander abwägen. Also ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, ob das die nachhaltige, schlaue Lösung ist. Da spielen viele Faktoren eine Rolle und sicherlich werden alle Einzugsgebiete sehr genau auf ihre eigene Wasserbilanz erstmal schauen, ob sie überhaupt in der Lage sind, Wasser abzugeben. Das muss man als erstes prüfen. Und natürlich auch, da steht im Raum die Frage, zu welcher Jahreszeit soll das erfolgen? Und das muss natürlich gekoppelt werden auf der anderen Seite mit einer Senkung der Verbräuche, mit entsprechenden Speichersystemen im Oberlauf der Spree. Also es ist ein komplexes System, über das wir hier reden. Aber Sie haben recht, wir müssen uns genau sowohl die ökologischen als auch die volkswirtschaftlichen Folgen von solchen Optionen anschauen.
Sagt Jörg Rechenberg, Leiter des Grundwasserfachgebiets beim Umweltbundesamt. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Brückner.
Es ist ein Problem, das immer weiter zunimmt. Adipositas. Vor 25 Jahren war jeder neunte Mensch in Deutschland stark übergewichtig. Heute ist es schon jeder fünfte. Adipositas bedeutet nicht einfach nur auf die Körpergröße gerechnet zu schwer zu sein, was ja implizieren würde, dass es dafür eine einfache Lösung gäbe, einfach weniger essen. Nein, Adipositas ist eine Krankheit und ihre Ursachen sind komplex. Ebenso wie ihre Folgen für die Betroffenen. Wer hohes Übergewicht hat, ist einem höheren Risiko für Folgeerkrankungen ausgesetzt, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes oder auch Krebs. Und genau das macht das Thema für uns als ganze Gesellschaft so relevant. Geld, Krankenhausbetten und Personal werden immer knapper und mit der Adipositas breitet sich eine neue, sehr teure Volkskrankheit immer weiter aus. Nach Schätzungen jetzt schon jährlich 29 Milliarden Euro, die deshalb zu Buche stehen. Dr. Birgit Schilling-Massmann ist Spezialistin für Ernährungsmedizin. Sie hat jeden Tag mit Adipositas-PatientInnen zu tun und ist jetzt mit mir verbunden. Guten Tag, Frau Schilling-Massmann.
Guten Tag, Herr Brückner. Schön, Sie zu hören.
Lassen Sie uns allgemein mal zunächst bei der Adipositas bleiben. Was ist denn eigentlich so schlimm daran, auf die Körpergröße gerechnet zu schwer zu sein?
Unser Organismus ist nicht dafür ausgelegt, über Jahre und Jahrzehnte mehr zu tragen und er reagiert mit verschiedenen Organsystemen. Angefangen von nachvollziehbar den Gelenken, die vielleicht vorzeitig verschleißen, über die Muskulatur mit anhaltenden Rückenbeschwerden, hin zu Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel der Zuckerkrankheit, den Herz-Gefäß-Erkrankungen, aber auch zu bösartigen Erkrankungen. Und nicht zuletzt ist auch die Seele oft betroffen.
Über diese seelischen Aspekte und auch die ganzen Folgen, die das Ganze für Menschen dann auf individueller Ebene hat, werden wir auch noch zu sprechen kommen. Michael Wirz aus dem Vorstand der Adipositas-Hilfe Deutschland sagt, ein Grundproblem besteht darin, dass bei vielen Menschen der Irrglaube herrscht, wer starkes Übergewicht habe, müsse einfach nur weniger essen, dann klappe es schon mit dem Abnehmen. Warum haben wir diese Perspektive auf Menschen mit Adipositas?
Weil wir dazu neigen, immer einfache Lösungen zu suchen. Und wenn man sagt, es ist ein reines Energiebilanzproblem, man hat mehr Energie zugeführt, als man verbraucht, dann liegt der Schluss nahe, hier nur Veränderungen herzuführen. Da aber die Ursachen vielfältig sind, müssen auch die Therapien vielfältig sein. Und insbesondere mussten wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch auch lernen, als Ärzte, als Wissenschaftler, dass eine Gewichtsabnahme dazu führt, dass der Organismus sparsamer wird. Das heißt, man isst weniger und in der Folge wird der Organismus ökonomischer. Er braucht weniger Energie für seinen Stoffwechsel und insofern kommt es immer wieder zum Jojo-Effekt.
Das bedeutet Jojo-Effekt, dass man abnimmt und kurz danach einfach wieder zunimmt?
Genau. Also letztlich sprechen wir eigentlich auch nicht mehr gerne von Diäten, was ja, wenn man es ursprünglich griechisch übersetzt hieße, Lebensweise bedeutet, das wäre ja schön, sondern wir verstehen unter Diät eine einschränkende Kostform. Und eine einschränkende Kostform, wo ständig Hunger geschoben wird, führt zweifelsohne immer zur Gewichtswiederzunahme.
Sie haben als Spezialistin für Ernährungsmedizin jeden Tag mit Menschen zu tun, die unter ihrem Gewicht leiden. Was sind da die Eindrücke? Was macht den Menschen am meisten zu schaffen?
Neben den organischen Beschwerden sind es ganz oftmalig die Traumatisierung, die Stigmatisierung, die Diskriminierung. Also Menschen mit hohem und höchstem Körpergewicht werden, obwohl sie ja groß und kräftig sind, oftmals gar nicht gesehen oder es wird nur getuschelt. Getuschelt, wenn derjenige im Eiscafé sitzt und mal eine Kugel Eis isst, obwohl der neben ihm schlank ist und den Becher Sahne-Eis in sich rein verdrückt. Getuschelt, wenn er sich im Flugzeug in den Sitz neben einsetzt und verschämt wird weggeschaut. Also meine Patienten beklagen immer wieder das Thema Stigmatisierung und auch, das betrifft nicht nur die Allgemeinbevölkerung, unter meinen ärztlichen Kollegen zum Teil. Auch dort herrscht dann häufig die Meinung, naja, wenn er sich nur am Riemen reißen würde, dann wäre doch alles so einfach zu regeln.
Ja, Stichwort am Riemen reißen, damit sind wir genau bei den Ursachen, die immer unterstellt werden bei einem vermeintlich von außen so einfach lösbaren Problem. Was sind denn aus Ihrer Expertinnensicht die Ursachen für Adipositas?
Also das ist ein wirklich bunter Blumenstrauß. Ganz wesentlich zu nennen ist sicherlich unsere gewichtsförderliche Umwelt. Wir leben mit unserer Genetik, die eigentlich auf Mangel und Essen sammeln ausgerichtet war, in einer Zeit, wo Essen immer verfügbar ist. Also wenn es Ihnen in den Kopf kommt, können Sie im Prinzip nachts überall eine energiereiche, ungesunde Kostform kaufen und zu sich nehmen. Gemacht waren wir aber für Speichermedien, also das Speichermedium Fettgewebe. Und so passt das, was wir jetzt eigentlich haben, nennen wir es mal die Software, nicht zur entsprechenden Hardware, die im Moment noch um uns herum herrscht, nämlich ein Luxuszustand. Das ist ein wesentlicher Grund. Es geht aber genauso weiter, dass wir Menschen auf süß geeicht sind. Es beginnt bereits im Mutterleib, dass die ungeborenen Kinder bei ungesunder Kostform der Mutter auf sehr süßes Essen geeicht sind. Das zieht sich dann durchs ganze weitere Leben häufig fort. Das heißt, das sind Punkte, wo ich über das Thema Prävention gerade angerissen habe. Wenn ich jetzt weiter zu den individuellen Ursachen gehe, dann ist es sicherlich häufig mal so, dass Medikamente mit gewichtsförderlicher Eigenschaft ursächlich mit vorbei implementiert sein können. Das sind zum Beispiel Cortison, das können aber auch Beta-Blocker sein. Das sind bestimmte Psychopharmaka, die auch bei Depressionen zum Beispiel gegeben werden. Das ist die Traumatisierung oder auch die physische Verletzung von Kindern, Vernachlässigung, Deprivation. Das sind Begleiterkrankungen, die Bewegung ungünstig machen. Also jemand, der frühzeitig eine schwere Verletzung erleidet, kann sich nicht mehr so bewegen, wie er es eigentlich gewohnt war. Sie merken, es ist eine Vielzahl an Ursachen, die einen bunten Blumenstrauß bedingen und deshalb individuell Berücksichtigung finden müssen.
Und genau das ist auch einer der zentralen Gründe dafür, dass es seit Ende letzten Jahres jetzt ein sogenanntes DMP, ein Disease Management Program, speziell für Adipositas gibt. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie ja, einen Behandlungsplan für chronische Erkrankungen. Gibt es beispielsweise auch für Asthma oder auch für Diabetes. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Ein Punkt, der mich vorher noch interessiert, ist das nicht eigentlich auch total übergriffig, wie diese gesellschaftliche Debatte häufig geführt wird, dass da über die Köpfe von Menschen mit Adipositas hinweg entschieden wird, was gut und richtig für sie sei?
Ja, da gibt es nur eine kurze, klare Antwort zu, ja. Also das gilt aber nicht nur für Menschen mit der chronischen Erkrankung Adipositas, sondern letztlich für andere anderen chronischen Erkrankungen auch. Wenn jemand in unserer hausärztlichen Praxis die Diagnose Bluthochdruck bekommt, dann geben wir ihm Therapiehinweise, was gemacht werden kann, angefangen von Lebensstilveränderungen über entsprechende medikamentöse Behandlung. Aber die Umsetzung obliegt letztlich dem Individuum. Und bei der Adipositas ist eben die Erkrankung als solches sofort sichtbar. Und wenn dann nicht bei entsprechender Behandlung die entsprechenden Ergebnisse erzielt werden, wird sofort wieder mit dem Finger auf denjenigen gezeigt oder auch umgekehrt, wenn es zum Jojo-Effekt gekommen ist.
Dann schauen wir auf das DMP, das Disease Management Programm zu Adipositas. Sie haben daran auch mitgearbeitet. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis, was dabei rausgekommen ist?
Das ist der erste Schritt, eine standardisierte Behandlung für Menschen mit Adipositas zu etablieren. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt ja Leitlinien zur Behandlung von chronischen Krankheiten. Das gilt für Herzkrankheiten, wie eben schon den genannten Bluthochdruck. Das gibt es aber eben auch für die Adipositas. Und in dieser Leitlinie sind eine Vielzahl von therapeutischen Möglichkeiten gelistet. Diese haben leider nur sehr anteilig bisher Eingang in das DMP gefunden.
Und wie müsste dann aus Ihrer Sicht, aus Ihrer ja, spezialisierten Sicht, eine strukturierte und organisierte und damit auch funktionierende Behandlung von Patienten und Patientinnen mit Adipositas aussehen?
Also es kann eben nicht nur Gruppenprogramme geben, sondern es bräuchte unbedingt Einzelberatung, Ernährungstherapie bei ausgebildeten Diätassistenten oder Ökotrophologen. Dann eine geeignete Bewegungstherapie, zum Beispiel im Rahmen von speziellen Reha-Gruppen. Es gibt Menschen, die bedürfen unbedingt einer begleitenden Verhaltenstherapie, weil eben auch Esssüchte zum Beispiel mit in das Problem hineinspielen. Also zum Beispiel eine Binge-Eating-Störung oder ein nächtliche Fressanfälle. Dann würde dazu gehören, meiner Ansicht nach, eine unter ärztlicher Begleitung stattfindende Pharmakotherapie, also geeignete Adipositas-Medikamente, wie sie ja jetzt auf dem Markt sind, auch sehr effektiv auf dem Markt sind. Und es gehört eben eine Vor- und Nachbetreuung von Menschen, die zur Adipositas-chirurgischen Operation gehen möchten oder auch sinnvollerweise diese indiziert ist. Alle diese Punkte wären Anteile von einer sinnvollen, multimodalen, ausgewogenen, individualisierten Adipositas-Therapie.
Diese Therapie und die Behandlungsmöglichkeiten sind die eine Seite, die Prävention und vor allem auch die gesellschaftliche Aufklärung und Vorbereitung auf das Thema ist eine ganz andere. Die Adipositas breitet sich weltweit aus. Lässt sich da politisch oder gesellschaftlich überhaupt gegensteuern und wenn ja, wie?
Also da muss man sicherlich kleiner als gleich global denken. Sicherlich gäbe es Möglichkeiten, ähnlich wie in einigen anderen europäischen Ländern, über Reglementierungen wie zum Beispiel das Verbot von Werbung für Kinderlebensmittel, die ja oft übermäßig zuckerreich sind, nachzudenken. Oder aber die Einführung einer Zuckersteuer, das wäre aber ja gleichzeitig was Negatives. Ich würde an dieser Stelle eher propagieren, gesunde Lebensmittel günstiger zu machen. Also wenn der Mehrwertsteuersatz reduziert oder vielleicht sogar ganz gestrichen würde bei Gemüse, Obst, Vollkornprodukten.
Aber dem würde ja gerne mal entgegengehalten, Ernährung sei Privatsache. Es gibt schon so viele Regelungen und Verbote, nicht auch noch in diesem Bereich.
Alles richtig, kann ich nachvollziehen, aber demgegenüber stehen die anderen Argumente, die wir eben schon gelistet haben, dass eben das Individuum immer schwerer, immer kranker wird und damit auch die ganze Gesellschaft immer mehr belastet wird, weil erhebliche Kosten auf uns alle zukommen.
Ist dann nicht aber Bildung der richtige Weg? Es gibt kaum wissenschaftliche Evidenz für einen Zusammenhang zwischen beispielsweise einer Zuckersteuer, wie sie Chile 2016 oder Mexiko auch vor einigen Jahren eingeführt hat, und der tatsächlichen Reduktion von Adipositas-Fällen in der Gesellschaft. Allerdings gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad und dem sozioökonomischen Hintergrund von Menschen und dem Risiko an Adipositas zu erkranken.
Korrekt. Allerdings muss man da aufpassen, von wann die letzten Studien zu diesem Zustand geringe Bildung gleich hohes Körpergewicht überhaupt noch Bestand haben, weil das bröckelt zunehmend und das hat einfach mit der Prävalenz, also mit der Ausprägung und Ausbreitung dieser Pandemie der Adipositas zu tun. Mit anderen Worten, das hat mal zugetroffen, ja, und ich wäre absolut ein Verfechter davon, so traurig wie es ist, ab den Grundschulen wirklich, ich sag mal, gesundes Leben beizubringen. Dazu gehört nicht nur die Auswahl von Lebensmitteln oder gutem Essen, sondern da gehört auch dazu beizubringen, dass Bewegung erforderlich ist. Also eigentlich Dinge, die früher ganz selbstverständlich in der Erziehung auch durch Vorleben, durch die Vorgängergeneration Teil des Alltags waren. Es gab früher Frühstück, Mittag, Abendessen, regelmäßige Mahlzeiten. Die Kinder lernten, was kommt auf den Tisch. Es wurde selber gekocht. Heutzutage heißt selber kochen, Pizza in den Herd schieben. Da sind so viele Facetten, die angeschaut werden könnten bei der Ebene, was kann ich ändern, dass das sicherlich hier zu weit führt.
Spannende Perspektiven auf ein sehr komplexes Thema, das auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient hat, die Adipositas. Vielen, vielen Dank an unsere Expertin Dr. Birgit Schilling-Maßmann hier in der Tag im Deutschlandfunk. Und das war's auch schon wieder für heute mit der Tag. Der Tag@deutschlandfunk.de, das ist unsere Mailadresse. Wir freuen uns immer über Ihre Anregungen, Ihr Lob und natürlich auch Ihre Kritik. Sandra Schulz war die Redakteurin hinter dieser Folge und ich bin Florian Brückner. Sag danke fürs Zuhören und bis bald.